Der Brotherly Talk geht in die nächste Runde und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Hi und herzlich willkommen zu eurem Philadelphia Eagles Podcast. Heute gibt's viel zu besprechen, denn es war ja ein bisschen was los am vergangenen Wochenende. Der NFL Draft in Green Bay ist Geschichte und damit steht sie fest. Die Draftklasse 2025 der Philadelphia Eagles. Wir stellen euch heute alle Spieler vor und fragen uns in diesem Zusammenhang natürlich auch, haben die Eagles nicht nur den Super Bowl, sondern auch diesen Draft gewonnen? Die Antwort gibt's gleich. Vorher gibt's aber eine Antwort auf diese Frage hier. Und die ist wichtig. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Good afternoon, lieber Flo. Mir geht es sehr gut. Good afternoon, weil ich bin gerade in Manchester unterwegs. Flo weiß es natürlich, ihr da draußen nicht. Ich hoffe, gleich kommt nicht die Zimmerdame rein und möchte hier mein Bett aufschlagen. Es sollte hoffentlich nicht passieren, zumindest habe ich das rote Schildchen rausgehängt. Nein, mir geht's sehr gut. Ich bin hier gerade beruflich unterwegs bis Mittwoch. Immer wieder schön, mal auf die Insel zu kommen. Das macht Spaß. Und ja, und ich glaube, das Stichwort, das macht Spaß. Das Wochenende hat auch viel Spaß bereitet. Von daher geht's mir sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Du hast ja dir sogar professionell die Nacht um die Ohren schlagen dürfen.
Ja, und es war einfacher, als ich gedacht habe, ehrlicherweise. Also ich musste wach bleiben. Ich durfte ja den Tag 1 bei Nitro und auf RTL Plus dann live moderieren im Studio mit Publikum und tollen Experten an meiner Seite. Hat echt Spaß gemacht. Danke an alle, die bei Nitro und auf RTL Plus dabei waren. Das war cool. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir die Nacht so easy rumkriegen. Also danach ging es mir nicht mehr so gut.
Wie viele Kaffee waren es, Flo? Gar nicht.
Also wirklich, ich habe wenig Kaffee getrunken, ich habe auch wenig vorgeschlafen, bringt ja eh nichts in den meisten Fällen, kurz mal genappt und so. Und dann plötzlich war diese Nacht vorbei und es war irgendwie kurzweilig und spannend und unterhaltsam und lustig und so, aber der Tag danach oder die anderthalb Tage danach waren dann gemein, das gebe ich zu.
Ja, ich meine, das ist der große Vorteil, ne? Vor der Kamera, da ist ein bisschen Adrenalin da und dann merkst du es nicht so, aber irgendwann ist es auch weg und dann schlägt die Müdigkeit dann zu.
Ist denn der Preis, den du zahlst? Anyways, ja. Großer ja, Augenblick cool. Für 10. Ja, war wirklich gut.
Wie haben sich denn die Eagles-Fans vor Ort geschlagen? Das ist ja die entscheidende Frage.
Naja, guck mal, wir hatten ja pro Team sozusagen einen Fan oder einen repräsentativen Fan der Franchises dann eben auch im Publikum sitzen. Wir haben bei Pick 1, zu dem wir dann gleich kommen, haben wir schon ein bisschen gefeiert. Ich bin dann hingegangen, habe nach hinten raus noch die Frechheit besessen, im Live-Fernsehen zu sagen, ja, Howie Roseman ist eben der beste GM der Liga. Das fanden ein paar Fans nicht mehr so lustig.
Aber, und Glenn Birds rausgehauen?
Nee, das nicht, aber ich habe Markus Kuhn gefragt, ob ich damit recht habe mit diesem Satz, der ja bekennender New York Giant ist. Und der war live vor Ort für uns in Green Bay und sogar er hat gesagt, ja, Flo, du hast schon recht.
Insofern ja, das ist doch, spricht für seinen Sachverstand.
Er weiß halt, wovon er spricht. So, großer Augenblick also für 10 Spieler während dieser 7 Draftrunden in Green Bay. Für sie war plötzlich klar, ich bin jetzt Teil des amtierenden Super Bowl Champions, als ihr Name aufgerufen wurde. Mit 8 Picks sind die Eagles ja ursprünglich reingegangen in diesen Draft. Ja, und ein Name, über den schon vor diesem Auswahlverfahren alle gesprochen haben, ist nicht nur sehr spät gefallen, in Runde 5 nämlich. Gerüchten zufolge hätte er durchaus auch bei den Eagles landen können. Quarterback Shedeur Sanders geht an 144 in Runde 5 zu den Cleveland Browns. Vor dieser Entscheidung haben die Browns 6-mal auf den Sohn von NFL-Legende Deion Sanders verzichtet und in Runde 3 an 94, Tim, ja sogar noch Dylan Gabriel gepickt, Quarterback von Oregon. Hier an 144 wollten sie Shedeur dann aber wohl ganz offensichtlich, denn sie sind im Trade mit den Seahawks vor die Eagles gesprungen. Die waren nämlich an 145 dran. Ja, und kurz davor hieß es von Ian Rappaport immer wieder, Shedeur ist der perfekte Landing-Spot plötzlich als Backup für Jalen Hurts. Tim, Real Talk, wäre Shedeur Sanders an 145 der Eagles-Steal dieses Drafts gewesen oder bist du froh, dass er nicht in Philly gelandet ist?
Ja, also ich bin froh auf jeden Fall, dass er nicht in Philadelphia gelandet ist und erkläre auch natürlich selbstverständlich gleich, warum. Diese ganze Shedeur Sanders-Geschichte am letzten Wochenende, die war ja wirklich verrückt, um es mal neutral zu formulieren. Mhm. Ich hab's dir, Flo, ja schon vorhin im ganz kurzen Vorgespräch gesagt, ich habe ja nicht den ganzen Draft schauen können, obwohl ich den Draft, die erste Runde liebe. Ich musste nämlich um 6 Uhr morgens aufstehen am Freitag, wie wahrscheinlich vielen von euch es da draußen auch so ging. Vielleicht habt ihr ein bisschen hardballiger gespielt als ich. Ich habe es nämlich so gemacht, ich habe mir dann Wecker gestellt auf Punkt 2, hab mir dann den Game Pass angeworfen und bin quasi direkt dann zum ersten Pick reingekommen. Da musste ich noch wach werden, das war eh klar, das wird der Kollege Ward werden. Und hab mir dann die ersten 10 angeschaut und Tatsächlich war einer der Gründe, weil es mich so interessiert hat, was passiert eigentlich mit Shedeur Sanders? Geht er vielleicht zu den Giants, wieder erwarten? Geht er vielleicht dann doch zu den Saints? Kommt vielleicht einer nach vorne, um ihn sich zu holen? Das hat mich wirklich interessiert. Also von daher, die Geschichte um Shedeur Sanders hat das auch für mich, fand ich diesen ganzen Draft nochmal interessant gemacht. Da reden wir ja immer noch über die Top-10-Picks, weil man irgendwie dachte, okay, mal gucken, wo er irgendwie unterkommt. Es gab ja vorher schon sehr viele Kontroversen. Es wurde schon von vielen Insidern und Möchtegern-Insidern angedeutet, dass man höre, im Konjunktiv gesprochen, dass diese Interviews nicht toll gelaufen seien und dass er relativ tief fallen könnte. Naja, und dann habe ich es dann so gemacht, nach den 10 war klar, okay, da passiert erstmal auf der Quarterback-Position voraussichtlich gar nichts mehr, bis frühestens bei den Steelers. Und dann habe ich quasi auf Pause gedrückt und bin dann morgens um 6 aufgestanden und habe mir dann immer mit zwischendurch Vorspulen noch den Rest der ersten Runde angeschaut, sodass ich nicht wusste, wen die Eagles gepickt haben, und dann blieb noch die Spannung ein bisschen drin. Hat trotzdem Spaß gemacht, wenngleich natürlich am Stück durchschauen schöner ist. So, jetzt komme ich aber mal auf deine Frage nochmal zurück, und daraus wurde dann ja so ein bisschen, das war schon tragisch, weil ich sage, man kann von ihm halten, was man will, und ich persönlich, er ist jetzt auch nicht so mein Geschmack, muss ich sagen, hat das aber an sich nicht verdient gehabt, so dieses ganze Thema mit diesem Prank Call, das geht ja gar nicht, ne? Das war der Sohn scheinbar. Du hast es ja auch gelesen, vom Atlanta Defensive Coordinator. Ja. Hm. Ja, das geht ja gar nicht. Also ich meine, gut, dass jetzt dem Kollegen von Atlanta da auch nichts passiert, weil ich meine, da kann nichts für, wenn er so ein schlecht erzogenes Kind hat, das ihm die Nummer dann abschreibt vom offenen iPad. Aber das ging gar nicht. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass scheinbar es gab ja noch weitere Prank Calls. Also Cord hat es ja auch
geschrieben. Tyler Warren, beim Tight End.
Ganz viele Spieler haben das gesagt, dass sie geprankcalled wurden. Und das sind ja alles neue Nummern, die rausgegeben wurden. Es wäre interessant, ob das alles mit diesem, ja, auf Deutsch gesagt, Idioten zusammenhängt, dem Sohn von dem Defensive Coordinator. Also es geht gar nicht, weil ich meine, da arbeiten Kids, und es sind ja noch halbe Kids, ihr ganzes Leben darauf hin, gedraftet zu werden, und dann werden sie da so irgendwie bloßgestellt. Also das geht nicht. Aber, also wie gesagt, das hat er nicht verdient. Ob er es denn verdient hat, so viel zu fallen, das ist natürlich die andere Frage. Und man hat immer wieder ja gehört, dass die Interviews käme er nicht, und ich formuliere es ganz neutral, kam er wohl nicht so sympathisch rüber oder gut vorbereitet. Das hat wohl vielen nicht gefallen. Dann, Flo, du hast es gerade gesagt, gab es ein Team, was ihn haben wollte und vor die Eagles gesprungen ist. Und das ist ja auch nochmal ganz spannend. Da können wir auch sehr gespannt sein, was da noch bei rauskommt, weil es erscheint ja nicht so, als dass es ein Team gab, das ihn gerne gehabt hätte, sondern einen Owner. Weil das konnte man auch ganz schön an dieser Live-Reaktion von Stefanski und seinem GM sehen. Da hat ja keiner gejubelt. Also gerade der GM hat so ein bisschen der sah ja richtig bedient aus. Und es macht auch eigentlich keinen Sinn. Du draftest doch nicht vorne Gabriel, einen ordentlichen Quarterback, den du aber wahrscheinlich erstmal aufbauen musst, um dann 3-4 Runden später Shedeur Sanders nehmen. Das macht rein logisch keinen Sinn. Also das spricht für mich schon dafür, dass irgendwie einfach der Owner aus welchen Gründen auch immer gesagt, nee, ich will den jetzt doch haben, bevor wir ihn irgendwie bypassen und dann eher irgendwo anders groß wird. Aber es macht keinen Sinn, weil dieser Gabriel-Pick dann auf Deutsch gesagt völlig für die Füße ist. Also ich meine, der Quarterback-Raum, da müssen die ja anbauen in Cleveland, da passen ja gar nicht mal
Wahnsinn.
Alle rein.
Der arme, oder? Kenny Pickett, also, ey, der schreit jetzt ganz laut, Howie, hol mich zurück, bitte.
Ja, dann haben sie noch Flecko, dann haben sie noch irgendwie den Kollegen Watson, dann haben sie jetzt zwei Rookie-Quarterbacks, wird ja schon spekuliert, ob jetzt einer nochmal getradet wird, aber mich interessiert extrem, jetzt habe ich mich ja sehr ausgelassen, und wie gesagt, ich bin froh, das habe ich noch nicht ganz erläutert, dass er nicht bei den Eagles ist, weil, also, dass er Talent hat, das ist ohne Frage. Und ein guter Backup wäre er bestimmt auch. So, jetzt habe ich aber zwei Fragezeichen. Erstes, wie lange akzeptiert er eine Backup-Rolle, wenn vielleicht auch mal Jalen Hurts vielleicht mal 2-3 Spieler am Stück nicht gut macht? Das ist das eine. Das zweite ist, wenn ich dann auch sehe, und das ist eine Typfrage, und ich will das nicht generell verurteilen, aber diese Art von Attitude, da gab es ja auch schon so ein paar Ansagen jetzt in den USA, oder viele äußern sich gerade und bringen das Thema dann auch mit einem Rassismus in Verbindung, und wie ihr alle da draußen wisst, Flo und ich far away from that, aber so diese Attitude, die dann quasi da gezeigt wurde, nachdem du in der 5. Runde irgendwie gehst, mit irgendwie Louis Vuitton Tasche, wo irgendwie $100,000 in Bargeld drin sind, dann hast du irgendwie da irgendwie Dak Prescott, irgendwie CeeDee Lamb und irgendwie so zwei Pseudo-Rapper da irgendwie rumhüpfen noch auf dieser Party. Und dann wird dieses Geld geflext und er rappt. Ey, das geht doch nicht, ja? Also so jemanden, und das sage ich wirklich nur von der Attitude, so eine Attitude passt nicht zu den Philadelphia Eagles. Das sind alles Dogs, das sind alles Grinder, und das ist kein Grind. Das ist einfach nur Flexing, wie man so schön neudeutsch sagt, habe ich gelernt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und abgesehen davon, Punkt 3, ist Tanner McKee einfach ein verdammt guter zweiter Quarterback.
Über den wir viel gesprochen haben hier im Brotherly Talk, auch nachher nochmal kurz ein Thema. Aber ich reihe mich da ein in deine Meinung. Ich finde, dieses Theater brauchst du einfach nicht in Philadelphia. will auch keiner dort haben, glaube ich. Und ein potenzieller NFL-Draft-Pick muss ich zu Hause auch nicht hinstellen mit einem komplett durchgestylten Wohnzimmer, mit Cappies der eigenen Fashion-Brand, wenn ich es richtig verfolgt habe, aller Teams, um sie am Ende auch nicht aufzusetzen, beziehungsweise in Runde 5 dann irgendwann da in den Pool zu springen. Keine Ahnung, also du hast gerade noch was Spannendes gesagt, nämlich die Akzeptanz der Backup-Rolle für Shedeur Sanders, wenn er denn in Philly gelandet wäre. Die Frage ist doch eher, wie lange hätte Papa Sanders die Backup-Rolle akzeptiert? Ich glaube, Shedeur muss das ja irgendwie auch alles kompensieren und ertragen. Also ein bisschen tat er mir leid, dann wiederum auch nicht. Und ich bin genauso froh wie du, dass er nicht bei den Eagles gelandet ist. Ist einfach so.
Ja, und du hast gerade einen ganz, ganz entscheidenden Punkt angesprochen zum Thema, wie viel Unruhe bringt das rein, nämlich Papa Sanders. Und ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast und ob ihr da draußen, wenn ihr das am Dienstag, also morgen, aus unserer heutigen Zeitrechnung hört, schon wisst. Papa Sanders hat ja drauf oder besteht darauf, dass er bei seinem Antrittsinterview von Shedeur Sanders in Cleveland dabei ist. Also das geht ja nicht. Also was ist das für ein Zirkus?
Ja, vor allem, ich glaube, der Zirkus hört da ja nicht auf, sondern möglicherweise geht er erst los und die Browns akzeptieren das, ne? Und dann hast du eine Zweiklassengesellschaft. Warum ist dann Longsnapper X oder D-Liner Y nicht in der Lage, Mama mitzubringen, mal in die Facility, aber Papa Sanders darf rein und so weiter. Ich meine, am Ende sind es Quarterbacks und die haben immer eine Sonderstellung, aber trotzdem, also da geht der Zirkus erst los und ich glaube, das macht keine Franchise in dieser Liga glücklich.
Aber glücklich würde uns alle machen, wenn wir in der kommenden NFL-Saison Cleveland Browns bei Hard Knocks sehen würden.
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre in der
Tat. Das wäre großartig.
Richtig cool. Das wäre cool. Ja, drücken wir uns die Daumen. So, machen wir einen Haken hinter Shedeur. Gleich geht's rein in die Vorstellung aller Picks und natürlich auch in die Auflösung unseres Mock-Draft-Tippspiels. Wobei am Ende bei all den Trades ja, ich glaube, nur zwei eigene Picks übrig geblieben sind. Nämlich die 64 in Runde 2 und die, ich glaube, 168 in Runde 5. Wie machen wir das mit der Punktevergabe, Tim?
Ja, ich würde sagen, ähnlich wie beim letzten Mal. Da haben wir, fand ich, einen ganz schönen Modus gefunden. Wir haben ja quasi die Philadelphia Eagles oder sind mit den Philadelphia Eagles mit 8 Draftpicks reingegangen. Die ersten 8 Picks entsprechend der Eagles würden wir jetzt dann analog des Vorjahres in die Wertung mit reinnehmen.
Fair, machen wir das so. Dann los, wir gehen in die erste Runde. Nee, ich wollte noch was anderes. Das hier und ob und wie bemerkenswert das ist, das kannst du gerne mal einordnen. Die Eagles haben im Draft keine offensive Skill-Position adressiert, mal abgesehen von Syracuse QB Kyle McCord an 181. Zu dem kommen wir gleich noch. Aber kein Wide Receiver gedraftet und kein Tight End gedraftet. Wie bewertest du das? Vor allem natürlich mit Blick auf die Trade-Spekulationen um Dallas Goedert.
Also die Skill Positions in der Offense, da wissen wir, sind die Eagles sehr gut aufgestellt und vor allen Dingen auch mit langfristigen Verträgen. Die Überlegung war ja nochmal so ein bisschen, ob du Competition reinbringst auf der Wide Receiver Position. Da haben wir jetzt aber auch gesehen, scheint man wohl auch an Dotson zu glauben, der auch gute Playoffs gespielt hat. Und die Löcher, die da gestopft werden mussten durch die Abgänge, waren ja dann durchaus ja auch eher in der Defense, sodass man sich voll darauf konzentriert hat, auf die entsprechenden Positionen. Zu deiner Frage nach Tight End, ja, auch ganz spannend. Man hat gesehen und man wusste ja auch, es gibt viele interessante Tight Ends. Übrigens da auch ganz spannend, dass Loveland vor Waller gezogen wurde. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet oder haben viele auch nicht erwartet, aber das ist ja ein krasser Pass-Catching-Tight End. Aber das ist ein anderes Thema. Ich meine, es ist, also Howie hat ja gesagt, Dallas Goedert ist part of the team in der kommenden Saison, aber wie lange die Halbwertszeit ist, das weiß natürlich keiner, denn es ist natürlich immer noch nicht auszuschließen, dass am Ende die Philadelphia Eagles vielleicht vor der Saison dann doch nochmal bei den Raiders anklopfen und nach Michael Meyer fragen, um sich da vielleicht nochmal ein bisschen jünger aufzustellen. Würde ich nicht ausschließen, aber es ist zumindest meine erste Indikation, dass wir hoffentlich noch ein weiteres Jahr Spaß an Dallas Goedert haben werden.
Du lässt nicht los, Michael Meyer hat es dir angetan, ne?
Es liegt weniger an Michael Meyer, sondern eher daran, dass das, finde ich, die einzige valide Alternative noch wäre. Ne? Also ich meine, du hast ja mit Dallas Goedert eine absolute Stütze. Jetzt hast du nicht einen Top-Titan genommen aus, finde ich, berechtigten Gründen, weil da waren ein paar Löcher auf der Defense erstmal zu stopfen. Und bevor du irgendwie dann in der 6. oder 5. Runde dann irgendwie noch einen Backup-Titan nimmst, weil dafür ist Calcaterra auch gut genug, dann zu sagen, ich glaube, das Einzige, was ich noch für möglich erachte, wenn er dann überhaupt noch gegangen wird, das wäre für mich Meyer, aber es erscheint erstmal alles so, als bleibt es bei Dallas Goedert. Und das wäre zumindest sportlich gesehen, wir wissen alle, er ist relativ teuer jetzt auch und hoffen, er bleibt gesund, aber rein sportlich wäre das überragend.
Und was Jahan Dotson macht, werden wir uns dann anschauen. Da gibt es ja auch ein 50-Year-Option-Thema. 50-Year-Option wird nicht gezogen.
Ja, aber er hat immer eine neue Nummer bekommen.
Hat er? Das wusste ich nicht.
Ja, er wechselt auf die 2. Jalen Hurts alte Nummer.
Vielleicht stapelt er etwas tiefer jetzt mit der kleineren Nummer.
Ja, wahrscheinlich ja umgekehrt.
Wahrscheinlich. So, dann los, komm, wir gehen in die erste Runde und da an Pick 31, denn die Eagles sind ja einen Spot hochgegangen im Trade mit den Kansas City Chiefs. Muss man auch erstmal die Balls haben in dieser Runde 1. Haben dafür die 32 dann und die 164 abgegeben, Tim. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, warum tradest du einen Spot hoch an dieser Stelle? Naja, die Antwort ist doch klar. Da hat Howie Roseman einfach befürchtet, dass den Move irgendein anderes Team macht, um Jahard Campbell zu bekommen an 31. Mittlerweile ist es auch kein Geheimnis mehr, dass die Eagles schon vorher versucht haben, für ihn hochzutraden. Absoluter Wunschspieler also ganz offensichtlich. Und der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Für dich auch?
Ich war auf jeden Fall erstmal überrascht. Ich war nicht mehr so ganz überrascht, als ich gesehen hatte, wer denn überhaupt noch alles verfügbar war. Aber ich bin komplett deiner Meinung. Also das hat mich auch so ein bisschen überrascht, dass dann auch viele Experten das nicht verstanden haben, warum die Eagles dann einen Spot hochgehen. Ich bin komplett deiner Meinung, Flo. Da war eine hohe Gefahr, vor allen Dingen von den Kollegen aus Cleveland, dass die nochmal sozusagen wieder in die erste Runde reinspringen. Also das hat komplett Sinn gemacht, zumal es ja auch nicht so teuer war. Und sich das mal jetzt immer aus Sicherheitsgründen zu gönnen, extrem wichtig. Und du hast es gesagt, es gab ja wohl auch schon einen ausgehandelten Deal von Howie Roseman mit den Los Angeles Chargers, wo sie ja viel, viel früher hätten picken können. Und es hieß ja wirklich, dass sie sich über eine Stunde lang bemüht haben, einen Trade-Partner zu finden, was dann aber auch wieder verdeutlicht, das, was so vor dem Draft scherzhaft gesagt wurde, gab es ja so ein paar Kommentare. Wenn eine Nummer aus Philadelphia oder aus Pennsylvania aufleuchtet,
gehst du nicht ran.
Gehst du nicht ran. Und das ist scheinbar passiert, ne? Also die Chiefs waren dann die ersten, die dran gegangen sind. Und da haben wir ja nochmal Glück gehabt, weil das ist wohl, du hast schon gesagt, wohl der absolute Wunschspieler gewesen. Vic Fangio hat da jemanden, mit dem er richtig Spaß haben kann. Und ich habe mich dann auch mal so ein bisschen reingegraben und mir das mal angeschaut. Also er ist natürlich ganz klar ein Linebacker, aber das sieht man ja auch, der immer wieder auch gerne mal als Edge eingesetzt wird. Jetzt habe ich auch schon ein paar Mal gelesen, ja, die Eagles setzen den jetzt nur als Edge ein. Das glaube ich nicht. Also klar, er wird erstmal auf jeden Fall, denke ich, als Linebacker beginnen, solange der Kobe Dean noch verletzt ist. Und dann glaube ich, mittlerweile hat man ja viel so vielseitige Spieler in der NFL. Und der wird halt dann auch jemand sein, der viel in Motion sein wird, der ein bisschen pendelt zwischen Edge und Linebacker. Also das finde ich brutal spannend. Wie schätzt du ihn ein?
Ja, in erster Linie Off-Ball-Linebacker, so ist er zumindest in Alabama, denn da kommt er her, eingesetzt worden. First Team All-SEC letztes Jahr, 117 Tackles. Aber wie du sagst, kann er eben auch Nolan Smith und Jalix Hunt dann auf Edge unterstützen. Also ich glaube, ja, als vorläufiger Ersatz von Nakobe Dean könnte er eingesetzt werden, würde bedeuten, dass er sich da ja gegen Jeremiah Trotter Jr. behaupten müsste. Und dann diese Verletzung, der ist ja nach dem Combine, glaube ich, an der Schulter operiert worden. Ich glaube, deswegen ist er auch so tief gefallen, sonst wäre er wahrscheinlich höher gegangen, oder?
Ja, das denke ich auch. Es gab da vor dem Draft einen ganz interessanten Bericht von Ian Rappaport, dem NFL-Insider, zu, der berichtet habe, dass ein sehr hochrangig angesehener Arzt, Dr. Lyle Kane heißt der gute Mann, ihn nochmal, das gilt so als neutrale Medizin-Koryphäe in der NFL, und er hat sich nochmal seine Schulter unter die Lupe genommen und sagte, he's ready for training camp and already running. Also da haben wohl die Eagles auch einen guten Riecher bewiesen, beziehungsweise am Ende, und das muss man natürlich auch sagen, aus dieser relativ luxuriösen Position der Stärke heraus wirklich ein gutes Team zu haben. Und selbst wenn die Schulter noch ein bisschen kaputt ist, ja gut, dann spielt er halt erst in Woche 3. Der Roster der Eagles ist so gut, dass auch das verkraftet wird. Weil wenn der Typ gesund ist, ist er halt wirklich ein absolutes athletisches Monster. Der hat in diesem sogenannten Next-Gen-Stats hat der von einer 10,0, ist der höchste Relative Athletic Score, den du kriegen kannst, hat der halt einfach eine 9,88. Also das, wow, das ist fast der perfekte Athlet. Das ist wirklich unglaublich. Ist wirklich auch ein Monster. Das hat man ja auch in den diversen Videos, wahrscheinlich habt ihr es schon alle gesehen, euch angeguckt. Und was mir halt dann besonders gut gefällt, das sind ja dann so diese kleinen Geschichten, die das Ganze nochmal so ein bisschen fühlbarer und nahbarer machen, ist, er kommt ja aus New Jersey, ne? Also er ist ja 23 Minuten vom Lincoln Financial Field entfernt aufgewachsen. Das ist ja wirklich, wirklich cool, eine schöne Geschichte und tatsächlich auch ein Eagles-Fan. Jetzt kann man immer sagen, ja gut, das ist wie beim Fußball, wo es dann heißt, ich habe schon als kleines Kind in der Bettwäsche von dem Verein XY geschlafen. Ja, nee, in dem Fall tatsächlich nicht, weil 2021, das Internet vergisst ja nicht, 2021 hat er nämlich im Draft, als die Eagles an Nummer 10 einen gewissen Devonta Smith gedraftet haben, hat Jihad Campbell auf diesen Tweet der Eagles reagiert und geschrieben, that's what we needed, 100% und dann eine Goat. Also, da hast du jetzt jemanden, der ist nicht nur ein unfassbarer Athlet, der kommt aus der Region und ist dann wirklich auch noch ein Eagles-Fan. Und man hat, glaube ich, auch gesehen, dass ihr da draußen, mit welcher Freude er dann diesen Gang lang gerannt ist. Das war schon wirklich klasse.
Abdul Carter ist ja auch bekanntermaßen Eagles-Fan. Ich habe vor dem Draft gelesen, das wäre es echt gewesen, dass Howie Roseman hochtradet, wenn Carter auf die 4 fällt. Dafür
Haus und AJ, Hof, sage ich nur.
Ja, dafür AJ Brown hergibt und weiß nicht was und noch mehr Draftkapital. Ist nicht passiert. Aber ich finde es schön, dass du das nochmal ansprichst. Herkunft da oben, also gar nicht so weit weg. Und das ist die Mentalität, die die Eagles eben brauchen in diesem Team.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist einfach dieses, sagen ja alle, du musst in deinem Team eine Culture entwickeln. Also wirklich so eine Kultur, so eine Leistungskultur, alles Dogs. Und da kommt jetzt jemand rein, der lebt und atmet das, der ist aufgewachsen, der brennt dafür. Ein absolutes Monster. Und was ich auch noch sehr, sehr spannend fand, absolutes Monster, ihr habt ja all die Bilder von ihm gesehen. Er ist, also wie man es ja so oft so sagt, das sagen übrigens auch interessanterweise ganz viele GMs in der NFL, dass sie gar nicht mal so sehr, und das könnte vielleicht auch bei ihm der Fall sein, weil die Frage ist ja, spielt er Edge, spielt er Linebacker oder sogar beides, dass sie gar nicht mal so sehr nach den Positionen schauen, in denen ein Spieler gerankt ist, sondern sie suchen Athleten. Und eben ist Campbell auch so ein Athlet. Er hat nämlich tatsächlich, das ist total abgefahren, er hat in der Highschool hat er für die IMG Academy in Florida gespielt und er hat tatsächlich dort Defensive End gespielt. Ja, okay, das ist jetzt keine Überraschung. Und gleichzeitig Wide Receiver.
Siehst du? Ja, also das ist spricht schon krass. Für einen Athleten.
Ja, 100%. Also ganz klasse Pick. Das vielleicht gleich mit zur Bewertung an. Also ich fand es großartig. Klar, könnte man vielleicht sagen, es gab andere Positions of Need, aber mit dem Wissen, was wir jetzt haben, und du hast es ja auch erwähnt, das kann jemand sein, der auch Sweat zumindest teilweise ersetzt. Ist das jemand, der auch im Pass Rush durchaus eine Unterstützung sein kann?
Jihad Campbell ist es also geworden in Runde 1 für die Philadelphia Eagles. Was heißt das jetzt für unser Tippspiel? Ich hatte in Runde 1 Walter Nolan, Ole Miss Interior D-Line, hatte gehofft, dass er bis auf 32 fällt, ist er aber leider nicht, ist an 16 zu den Arizona Cardinals gegangen. Keine Punkte für mich. Und bei dir?
Ja, das war ja unser einziger Overlap, den hatte ich ja auch, den guten Walter. Und spricht auf jeden Fall für unsere Einschätzung, weil wir beide fanden ihn toll als Interior D-Liner. Und das dachten sich dann auch, die Cardinals waren es, oder?
Mhm, genau, die Cardinals an 16.
Ja, schade, weil der hätte auch gut getan. Aber ich glaube jetzt, was die Athletik angeht, ich meine, übrigens auch nochmal ein kleiner Fun-Fact, auf den ganzen Big Boards der Experten, wo es ja darum ging, wo die einzelnen Spieler gerankt werden, nicht wo getippt wird, an welcher Position sie gehen, sondern wo getippt wird, oder eingeschätzt wird, nicht getippt, wo eingeschätzt wird, bester Spieler, zweitbester Spieler, drittbester Spieler, war auf fast allen Big Boards Jihad Campbell unter den Top 15. Also, du hast schon gesagt, der Grund war sicherlich seine Schulteroperation, aber dass so jemand auf die 31 fällt, verrückt. Und Skip Bayless hat gesagt, the rich are getting richer. Und die Eagles, warum auch immer, kriegen dann so einen Spieler. Also, ich find's klasse und ich glaube, da können wir uns alle freuen, da werden wir ganz viel Spaß mit haben.
Schließe ich mich an und dann springen wir rein in Runde 2. An 64 war eigentlich der beste noch verfügbare SEC-Spieler Landon Jackson von Arkansas. Es wurde aber Safety Andrew Mukuba von den Texas Longhorns. Nicht vergessen, wer die Eagles in der Free Agency verlassen hat, Leute. CJ Gardner-Johnson, Darius Slay ist zu den Steelers gegangen. Jetzt also Andrew Mukuba, unglaubliche Production, Tim. Allein 5 Picks im letzten Jahr, bester Wert in der SEC. gute Ballskills, spielt gute Winkel, ist aber kein besonders konstanter Tackler. Da gehen bei mir gleich die Alarmglocken an. Der hat Safety und Nickel gespielt im College. Mit dem Move sendest du aber wohl eher ein Signal an Sidney Brown und sagst, Mukuba ist der Mann, der dir den Platz an der Seite von Reed Blankenship streitig machen könnte, oder?
Ja, und du hast auch schon ein schönes Stichwort gegeben. Er ist für mich die exakte, also hoffentlich ein bisschen seriöser, Augenzwinkern, die exakte Kopie von Chauncey Gardner-Johnson. Also die, das ist verrückt, die Similaritäten, was sagt man das auf Deutsch, die
Gemeinsamkeit.
Vergleichbarkeit. Ja, die Gemeinsamkeiten, vielen Dank, ich kann schon nicht mehr, jetzt bin ich gerade in England, das entschuldigt bitte, jetzt bin ich noch mehr im englischen Modus drin als sonst. Die beiden sind körperlich fast identisch. Mukuba ist 5'11 groß, Gardner Johnson 5'10. So, den 40-Yard-Dash hat Mukuba in 4'45 gelaufen, CJ Gardner Johnson damals in 4'48, fast identisch. Mhm. So, die Wingspan, also die Armlänge sozusagen, sind 75 Drachtel bei Mukuba und 74 bei Gardner Johnson. Also wirklich sehr, sehr ähnlich. Und du hast doch schon gesagt, Alarmglocke angegangen, Miss Tackles, ja, auch da eine gewisse Ähnlichkeit leider, nicht zu verheimlichen gegenüber CJ Gardner Johnson. Man sieht und man sagt es aber auch, er ist ein Ballhawk, ne? Also er hat wirklich auch sehr, sehr viele Interceptions. 5 Stück an der Zahl in 2024 als Safety, das ist schon stark. 6 Pass-Breakups. Er ist ja kein Riese, das muss man ganz klar sagen. Und wie die Amerikaner so schön sagen, he's not playing his size. Also man sieht das nicht. Er hat eine unglaubliche Sprungkraft, ähnlich wie Gardner Johnson. Er hat einen natürlichen Instinkt, wo der Ball hinfliegt und war dementsprechend extrem stark. Super spannende Statistik habe ich für euch gefunden. Wenn sozusagen er, beziehungsweise wenn seine Nähe vom Quarterback attackiert wurde, hat er nur ein Quarterback-Rating zugelassen von 12,1. Also das heißt, großes Stoppschild, wenn ein Quarterback da hinwerfen will in seine Nähe, das lieber nicht tun, weil da kommt nichts bei raus. Und er war mit einem 90er PFF-Grade tatsächlich der drittbestbewertetste Safety in den gesamten USA im letzten Jahr. Absoluter Baller, ein bisschen anders heißt, wie gesagt, sehr aggressiv gegen den Ball und seine Schwäche hast du schon gesagt, ist das Tackling. Und da habe ich auch nämlich mal genauer reingeschaut für euch, woran liegt denn das? Dadurch, dass er halt so ein bisschen anders heißt, ist so ein klein und jetzt nicht so ganz großer Brocken ist, geht er halt gerade bei größeren Running Backs halt sehr tief auf die Beine, wo er sich dann so reinwirft. So, und wenn das natürlich der Running Back weiß, fällt es ihm natürlich relativ einfach, da drüber zu springen oder auszuweichen. Also das ist sicherlich was, woran er arbeiten muss oder müssen vor allen Dingen die Eagles im Scheme dran arbeiten, um das halt irgendwie abzustellen oder zumindest mal die Coverage zu verändern. Aber was jetzt sozusagen, und das war ja auch CJ Gardner-Johnson Stärke, das ganze Thema Verteidigung gegen den Pass angeht, ist das eine absolute Rakete. Viele sagen, er ist ein bisschen ein Reach, aber das ist natürlich auch immer die Frage, was suchst du und was brauchst du? Und Flo, du hast super gesagt, du hast CJ Gardner-Johnson verloren, du hast mehr oder weniger einen 1:1 Ersatz, zumindest mal was so die Statistiken angeht, dir geholt. Und auch da wieder mal das Thema Vielseitigkeit. Der Mann kann in der Box spielen, kann aber auch Slot spielen, Slot Corner, auch ganz interessant. Und auch da, Dog, er ist ja auch, was heißt auch, er ist ja quasi ein Flüchtlingskind, kam aus Simbabwe erst relativ spät, ich glaube, er war 9 oder 10 Jahre alt, als er aus Ende der 90er nach dem zweiten Kongo-Krieg dann nach Austin, Texas damals gekommen ist, ist also auch in nicht ganz einfachen Verhältnissen aufgewachsen und da siehst du schon wieder, da ist jemand dabei, der von ganz unten kommt, das ist die Mentalität, die die Eagles haben wollen, jemand, der sich aufopfert für das Team und ich bin extrem gespannt, kann ihn persönlich ehrlicherweise nicht wirklich gut einschätzen, aber es klingt erstmal spannend, gerade dieser Vergleich mit CJ Gardner-Johnson und bin sehr gespannt, aber Flo, ich weiß nicht, wie du dieses ganze Thema siehst. Ich glaube, das war einer der Draft-Picks, der sicherlich ein bisschen kontrovers ist, vielleicht überspitzt formuliert, aber der intensiver diskutiert wurde.
Also kontrovers diskutiert, ja, von den Analystinnen und Analysten, aber am Ende doch sehr, sehr hoch und nicht als Reach bewertet. Und dem schließe ich mich an. Also den darf man wirklich sehr, sehr ernst nehmen und hoch bewerten, diesen Pick von den Eagles in Runde 2. Ich bin gespannt, ob er CJ Gardner-Johnson auch in Sachen Trash-Talk das Wasser reichen kann.
Bitte nicht, glaube ich. Bitte nicht, weil sonst haben wir den nächsten, wo du mich jedes Mal wieder aufziehst.
Ja, genau. Ja, dann hast du wieder jemanden, den du vom Bus werfen kannst. Ne? Wollen wir ja auch nicht. Insofern sind wir erstmal mit dem Doppelgänger von CJ an dieser Stelle, zumindest was das Athletische und die athletischen Voraussetzungen angeht, sind wir erstmal sehr zufrieden. Anders heißt ist er ein bisschen, aber da kann die weiß ich nicht, Nutrition Unit von den Eagles vielleicht auch nochmal was tun. Und dann klappt das schon, früher oder später. Safety Andrew Mukuba von den Texas Longhorns, also der zweite Neuzugang für die Eagles in diesem Draft. Dann blicken wir auch hier auf unseren Mock-Draft und schauen, wer hier Punkte machen konnte und ob hier jemand Punkte machen konnte. Ich bin an 64 auf Edge Rusher gegangen. Josiah Stewart von den Michigan Wolverines hatte ich getippt.
Ich habe Charles Grant, William & Mary. Ich war da der Überzeugung, und das haben die Eagles ja zum Glück dann noch später adressiert, ob zu spät oder nicht, darüber gilt es dann vielleicht noch zu diskutieren, dass wir auf der O-Line noch weiter einfach sozusagen die, ja, den Tank befüllen müssen mit jungen Leuten, die danach kommen. Er ist dann auch in der zweiten Runde gegangen, aber nicht zu den Eagles. Charles Grant, den hätte ich auch sehr, sehr gerne gesehen. Aber ja, jetzt haben wir Mukuba und hoffe, wir können trotzdem alle glücklich sein.
Ist notiert. 2-1 für mich, für immer noch. Dann ein Trade an 96 in Runde 3. Die Eagles traden runter und geben die 96 an die Atlanta Falcons ab, bekommen dafür den Pick 101 und einen 5-Runden-Pick im nächsten Jahr, entscheiden sich dann aber ganz rauszugehen aus Runde 3, Tim, geben ihren Pick an 101 und 134 an die Denver Broncos ab und bekommen dafür die 111 und 130 und einen 6-Runden-Pick. Die 191 nämlich. Bevor wir zum Pick an 111 kommen, diese Trades machen vor allem das nächste Draftjahr ja nochmal spannender.
Wir können uns alle jetzt schon darauf freuen. Es dauert noch eine Weilchen und da liegt hoffentlich noch ein weiterer Super Bowl-Sieg der Eagles dazwischen. Aber Howie Houdini hat wieder gezaubert, was den Draft angeht. Er hat nämlich zum einen erstmal aus 8 Picks 10 gemacht im diesjährigen Draft und hat im nächsten Jahr auf die 11 Picks, die schon da waren, nochmal jetzt in Summe 12 rausgemacht. Das ist natürlich krass, also mit 12 Picks in den 26er Draft zu gehen, von dem dann noch 11 in den ersten 5 Runden sind. Also was die Eagles da an Munition haben,
unglaublich,
um dann auch oben anzugreifen. Alleine 3 Drittrunden-Picks, 2 Viertrunden-Picks, 4 Fünftrunden-Picks. Damit kannst du so viel Spaß haben. Damit kannst du nochmal irgendwie, wenn du ein bisschen bündelst, in die erste Runde hinten nochmal rein. Damit kannst du in der zweiten noch aufrüsten. Das wird super. Also da freue ich mich schon drauf. Ich glaube auf jeden Fall, dass sicherlich nächstes Jahr Wide Receiver adressiert wird, weil Dotson, du hast ja schon gesagt, die 50 Option wird nicht gezogen. Da hast du nochmal die Chance, vielleicht auch vorne in der ersten oder zweiten Runde nachzulegen. Wer weiß, was noch mit den Abgängen passiert. Aber damit sind die Eagles extrem gut munitioniert und Howie hat wieder die Picks maximiert. Also es ist jedes Jahr wieder erstaunlich.
Bin gar nicht so im College-Game, muss man sich dann erst drauf schaffen. Bin mal gespannt, wie die Draft-Klasse vom nächsten Jahr dann aussieht. Und vielleicht ist sie ja bei den Receivern viel, viel stärker als dieses Jahr. Wäre dann ja wünschenswert. Schauen wir uns dann an. Also 111 in Runde 4. Wieder Defense, und zwar Ty Robinson, Defensive Tackle von Nebraska. Super explosiver Interior Defensive Lineman. Sehr schnell. Der schnellste Defensive Tackle im Combine ist eine 4.83 gelaufen und das mit einer Größe von 1,98 und 140 Kilo. Wow, 4.83. 12 Karriere-Sacks, 37 Tackles letzte Saison, 15 for loss. Das ist der beste Wert eines Nebraska-Spielers seit 2009 übrigens. Bringt eine Menge Reps mit darüber hinaus, hat nämlich 47 Starts in seiner College-Karriere vorzuweisen. Und auch hier, Tim, kompensieren die Eagles den Verlust eines Spielers in der Free Agency, nämlich den von Milton Williams. Cam Jurgens hat es übrigens sehr gefreut. Der hat ja auch in Nebraska studiert. Wie sehr hat es dich gefreut, Tim, deine Trenches erst in Runde 4, ein bisschen spät vielleicht?
Das kann sein, aber Ty Robinson ist mein absoluter Lieblingspick in diesem Draft. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Der hat mich am meisten gefreut. Wenn ich jetzt behaupten würde, ich kannte den vorher schon aus dem FF, dann wäre es natürlich geschummelt. Aber ich habe mich dann auch mit ihm mal genauer beschäftigt und ich finde seine Personality überragend. Das ist ein richtig, richtig guter Typ. Hat ja, du hast schon gesagt, dann auch mit Cam Jurgens mal zusammen trainiert und hat ihm gesagt, hey, lieber Cam, bitte leg doch auch mal, und das ist wirklich passiert, leg doch mal bitte ein gutes Wort ein für mich bei den Eagles. Und da hat dann der Cam Jurgens wohl laut der Erzählung von Ty Robinson gesagt, darauf kannst du dich verlassen, dass ich das mache. Und es hat funktioniert. Jetzt sind sie Teamkameraden, ehemals bei Nebraska und jetzt bei den Philadelphia Eagles. Und auch der ist, wie der Flo das schon gesagt, er ist riesig, er ist ein absoluter Brocken. Er hat einen Relative Athletic Score von 9,89. Jetzt könnt ihr wieder sagen, okay, das ist ziemlich viel bei einer 10,0. Ja, verstanden. Aber um euch das mal so ein bisschen in die Perspektive zu setzen, Damit ist er von allen Defensive Tackles zwischen 1987 und 2025 der 24. Beste. Wow. Also von allen Defensive Tackles, die es da gab in der Zeit, das waren 2033, zwischen 87 und 25 ist er der 24. Beste. Also es gab noch nur 23 Defensive Tackles, die athletischer waren als er. Absolutes Vollmonster im positiven Sinne. Seine Stärke ganz klar im Pass Rush mit purer Power. Also der ist einfach, der hat einfach alles zerstört in der O-Line des Gegners. Und das ist sozusagen auch das, wo manche sagen, naja, er ist halt noch ziemlich raw, was so die ganzen Techniken angeht, des Pass Rushes. Aber das ist ein Biest und den neben Jalen Carter beispielsweise, boah, da musst du erstmal durch. Also das finde ich krass. Auch da kleines Zitat von Skip Bayless. Howie Roseman just took another future Pro Bowler. So, das ist mal eine optimistische Aussage auf jeden Fall. Da freuen sich ganz viele drauf. Und Flo, ich weiß nicht, hast du gelesen, dass das die Antwort der Philadelphia Eagles sein könnte auf das Verbannen des Tush-Pushs, das ja noch im Raum steht? Interessanterweise hat tatsächlich Ty Robinson als D-Liner 8-mal Running Back für Nebraska gespielt in Short-Yard-Situationen. Und jetzt stellt euch das mal vor, so ein 2-Meter-Monster leint sich quasi auf, kurz vor der Goal-Line. Und 7-mal von den 8 Versuchen von Nebraska hat der Typ sich einen Touchdown erlaufen. Also soll er machen. Ja, genau. Also den musst du erstmal stoppen. Dann sollen die NFL, die Green Bay Packers, unsere Freunde da aus dem Norden, sollen ruhig weiter dissen. Ich habe da auch das eine oder andere Interview gesehen. Also diese Franchise, muss ich sagen, habe ich jetzt ein bisschen gefressen. Also es ist ja wirklich erbärmlich und lächerlich und ein bisschen traurig eigentlich, auch wie sich Matt LaFleur da irgendwie hinsetzt und sagt, da ist ein Rugby-Game, war in der Pat McAfee-Show und hat da auch wieder seine Thesen da vom Stapel gelassen. Also diese Franchise, muss ich sagen, mochte sie eigentlich immer ganz gerne. Mittlerweile ist sie bei mir absolut auf der Redlist. Ja, sollen sie es abschaffen und dann läuft halt irgendwie der Ty Robinson denen halt 3 Stück rein. Also sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Das macht es mich spannend. Also alleine schon die Vorstellung, Flo, dass da einfach ein D-Liner steht, plötzlich als Running Back und marschiert da einfach durch. Also ich finde das überragend. Guckt euch gerne mal die YouTube-Videos an von ihm.
Machen wir auf jeden Fall. So, dann die Mock-Draft-Punkte. Wie ist es bei dir gelaufen?
Bei mir ist es okayisch gelaufen, weil ich nämlich gedacht habe, dass der 3. Pick der Philadelphia Eagles nämlich der Safety wird, den jetzt sich die Eagles, hatte ich zumindest mal ein gutes Näschen, dass sie sehr früh auf den Safety gehen werden, hatte damals Jalen Reed genannt von Penn State, das heißt, ich habe die richtige Seite des Balles und gleich zumindest kurzzeitig zum 2-2 aus.
Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich hatte in Runde, wo sind wir? Ich hatte
ehemalige 96er.
Ich hatte Tight End, also kein Punkt, okay, für Ausgleich. Mich. Das heißt Ausgleich 2-2.
Ganz genau.
Oh, was für ein spannendes Ding hier. Ja, gut, wir sind ja noch früh.
Und erstmal auch vielleicht das zwischendurch nochmal. Vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen, die ihr uns auf Instagram habt zukommen lassen. Da haben wir uns mega drüber gefreut. Eure Picks sind alle dokumentiert. Wir hatten es ja das letzte Mal schon gesagt, da freuen wir uns mega drüber, dadurch, dass da so viel reingekommen ist. Wäre es total lieb von euch, wenn ihr darauf aufsetzt. Also wie gesagt, wir können nachprüfen, ob ihr jetzt nachher noch mal was dazu geschummelt habt. Wenn ihr nochmal eure kleine Auswertung der Punkte dazu uns zusenden könnt. Ihr habt es ja gerade mitbekommen, richtige Seite des Balls ein Punkt. Richtige Positionsgruppe 2 und richtiger Name gibt dann 5 sogar. Und lasst uns das gerne mal zukommen. Also wir sind sehr gespannt drauf, und weil viele Einsendungen waren da und wir schauen mal, wer am Ende des Tages die Nase vorne hat.
So, dann sind die Eagles erst wieder dran in Runde 5. Ne? Sie sind ja rausgetradet, haben die 130 an die Jets abgegeben, dafür die 145 in Runde 5 und die 207 in Runde 6 bekommen. Und dieser Pick in Runde 5, die 145, war echt super spannend, denn hier gab es eben von Ian Rappaport im US-Live-Feed immer wieder das Gerücht, dass Shedeur Sanders hier zu den Eagles gehen könnte. Ist er aber nicht, sondern ein Cornerback, und zwar Mac McWilliams von Central Florida. Tim, hier schaffst du mehr Tiefe im Cornerback-Room einerseits, aber gibst McWilliams, Doppel-Mac, ne? Vielleicht auch gleich eine Chance als Slot-Corner, weil Cooper DeJean möglicherweise Outside spielt nächstes Jahr. Ich weiß, du bist da kein so großer Fan von der Idee.
Nee, da bin ich kein Fan von. Never change running system. Also ich finde, Cooper DeJean ist ein überragender Slot-Corner. Das hat er mega gut gemacht und das würde ich jetzt nicht ändern. Ich glaube, dass Ringo da spielen wird, um ehrlich zu sein, Outside. Mhm. McWilliams, du hast schon gesagt, wilder Name auf jeden Fall. Also manchmal muss man sich schon ein bisschen wundern über unsere amerikanischen Freunde und ihre Namensgebung. Also ich fange vielleicht erstmal mit einem positiven an. Er hat mit einem PFF-Grade, Coverage-Grade von 84,8, hat er gerankt 22 von 494 Cornerbacks in 2024. Also schon ganz ordentlich, vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass du ihn in der fünften Runde gekriegt hast. Der Grund, warum er halt in der fünften Runde noch da war, ist natürlich dann die Downside. Also er war offensichtlich ganz gut in Coverage, aber er ist natürlich ganz klar mit 15 undersized, ist mit 23, und das ist, klingt eigentlich auch verrückt, schon verhältnismäßig alt, wenn man sich so die ganzen anderen Prospects anschaut, gerade auf Corner, die da so rausgekommen sind. Ja, jetzt haben sie auf jeden Fall, das kann man erstmal ganz neutral festhalten, auf den, auf zwei, ja, zwei Secondary-Positionen zwei undersized Spieler getraftet, ne, auf Safety und jetzt auch auf Corner. Schon zumindest mal bemerkenswert, scheint auch relativ athletisch zu sein. Aber ja, Central Florida gespielt, ist jetzt auch keine SEC-Schule. Da bin ich ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein. Aber die Eagles werden in ihm schon was gesehen haben, da habe ich keinen Zweifel dran. Vielleicht ist auch irgendwie als Special Teams Player hier erstmal angedacht. Aber bei McWilliams, da habe ich von den ganzen Draft Picks, das vielleicht vorwegzunehmen, Ty Robinson war mein Lieblingsspieler und das ist so ein bisschen der, wo ich am meisten Stirn runzel. Aber ich meine, gut, da, wir wissen es alle, Howie Roseman, das war sein vierter Pick in diesem Draft, der wird er schon nicht aus Versehen gemacht haben.
Das garantiert nicht. Ist eine 4-4-1 gelaufen beim Combine. Was das heißt, wissen wir auch nicht so genau. McWilliams also. Ein Cornerback, die Wahl der Eagles an Position 145. Ein Blick auf unseren Mockdraft zeigt, läuft bei mir. Ich hatte Safety, heißt wieder ein Punkt, ne?
Ja, damit führst du 3-2. Aber weil ich natürlich ein bisschen besseres Näschen hatte als du, habe ich den Cornerback erschnüffelt.
Scheiße.
Ja, aber leider nicht ihn, sondern Noel Williams, den ich hier gesehen habe. Aber ich habe es gerochen, da liegt ein Cornerback in der Luft, deswegen 2 Punkte für mich. Und damit führe ich jetzt 4-3.
Ich habe Heimspiel 3-4 an der Stelle also.
Na, okay, von mir aus.
Zwei Picks noch für die Eagles in dieser Runde 5. An 161 geht noch ein Linebacker. Und diesmal kommt nach guter Eagles-Tradition, Tim, der nächste Georgia Bulldogs-Spieler. Wie heißt der? Smile?
Ich denke, ja.
Smile, wie schön. Smile Mondon Jr., der hat zum Beispiel schon mit N'Kobe Dean übrigens am College zusammengespielt. Jetzt könnte er ein paar Raps bekommen als Ersatz für N'Kobe Dean in der kommenden Saison. Realistisch aber wohl eher erstmal jemand für die Special Teams wahrscheinlich.
Ja, denke ich auch. Also auch wieder absurder Athlet, war ein Zwei-Wege-Spieler, wie die Amerikaner gerne sagen in der Highschool. Das heißt, er hat Linebacker gespielt und Running Back.
Ja.
War ein 5-Sterne-Rekrut seiner Zeit, also wirklich ein absoluter Top-Mann. Ist dann in 2021 aufs College, hat dann erstmal Special Teams gespielt, auch dort. Wurde dann Starter 2022. Er gilt wirklich als extrem explosiver Spieler, hat ganz lange Arme, was natürlich jetzt nicht so schlecht ist fürs Tackling. Super schnell, sehr guter Tackler, das ist wiederum auch gut mal zu lesen. Nicht Schwäche-Tackling, da sind wir immer noch ein bisschen vorbelastet von vor 2 Jahren. Und er ist wirklich, spielt von links nach rechts, hat überhaupt vorher wenig Verletzungen gehabt, allerdings in 2024 aufgrund von einer Fußverletzung 4 Spiele verpasst. Muss man hoffen, dass das jetzt sozusagen vorbei ist, dieses Thema, und er wirklich gut ausgeheilt ist. Ja, wir sind gespannt. Ich meine, dass er bei den Bulldogs gespielt hat, ist auf jeden Fall mal ein Qualitätsstempel, den, wie wir wissen, die Eagles sehr, sehr gerne ziehen. Und bin gespannt. Ja, jetzt hoffen wir mal, wie gesagt, dass die Verletzung dann nicht so das Thema ist. Aber dadurch, dass er ja auch Running Back gespielt hat, Flo, du hast gesagt, sicherlich für den Start auf jeden Fall mal ein guter Special-Teamer.
Das ganz sicher. Ganz sicher auch, ich bekomme keine Punkte für meinen Mock-Draft-Tipp. Ich hatte nämlich an der Stelle O-Liner Logan Brown von Kansas. Es ist, wie wir gerade gehört haben, eben ein Defense-Spieler geworden. Insofern nix mit Punkten, immer noch 3-4.
Ja, ich kann dich beruhigen, bei mir auch. Hier bin ich nämlich damals auf Tight End gegangen, weil ich dachte, da muss was passieren. Hatte Mitchell Evans von Notre Dame. Und von daher bleibt es weiter mit einem Spielstand von 3-4.
Ob es wohl in die Verlängerung geht? Ich weiß es noch nicht. Ich habe nämlich noch nicht nachgerechnet. Du hast auch noch nicht nachgerechnet, oder?
Wie viel ich in Summe habe? Doch, ich weiß es schon. Ja.
Ah, du weißt es schon?
Ja, klar.
Okay.
Zieh dich warm an, Flo.
Nicht. Ich mache das, mache ich ja. Gut, und dann sind wir beim Pick 168 in diesem NFL-Draft 2025 angekommen. Und der ist insofern besonders, als hier der erste Offensivspieler für die Eagles gedraftet wird. In Runde 5, also geht die erste offensive Verstärkung für den neuen OC, Kevin Petullo. Und dieser Spieler heißt Drew Kendall und ist, und jetzt wird es so richtig interessant, Center. Zumindest hat er 37 Spiele als solcher für die Boston College Eagles gemacht. Der Starting Center Spot ist aber natürlich fest vergeben an Cam Jurgens, der gerade einen 4-Jahres-Deal, kannst du gleich gerne was dazu sagen, Tim, unterschrieben hat. Nicht garantiert vielleicht, dass Drew Kendall Center spielen wird bei den Eagles, sondern vielleicht eher auf Guard eingesetzt wird.
Ja, davon bin ich überzeugt. Also auch da wieder natürlich Vielseitigkeit, wissen wir, ist bei den Philadelphia Eagles ganz, ganz hoch vertreten in der Wichtigkeit. Deswegen, ich gehe wirklich davon aus, dass er als Guard erstmal vorgesehen ist. Hat eine gute College-Karriere gespielt. Produktion war er tatsächlich auf Center als fünftbester Center gerankt, also das wirklich stark. Sein Athletic-Score, Flo, du hast schon gesagt, das wird ganz, ganz hoch bewertet in Philadelphia. Sein Athletic-Score vom Combine war von allen Center, war er der drittbeste. Also das ist wirklich bemerkenswert, nach was die Eagles schauen. Und es einfach Jeff Stoutland gesagt hat, hey, der Typ bringt athletisch alles mit, was ich brauche, und den Rest, das bringe ich ihm schon bei. Das ist wirklich bemerkenswert. Ich bin gespannt. Sein Vater, und auch das ist ja immer wieder interessant zu sehen, ihr seht schon Random Facts, Tim packt wieder Random Facts aus. sein Vater war tatsächlich auch bei Boston College und hat auch Center gespielt und wurde dann tatsächlich 1996 von den Seattle Seahawks als 21. Overall gepickt. Und hat dann 13 Saisons in der NFL gespielt. Also da sieht man schon gutes Heilfleisch. Wenn sein Vater so lange durchgehalten hat, dann hoffen wir, dass wir dann auch mindestens 13 Jahre von dem guten jungen Mann Drew Kendall bei den Philadelphia Eagles sehen werden.
Und es ist so ein richtiger Brot-und-Butter-Pick, ne? Sie draften nämlich mit Drew Kendall einen O-Liner, der uns dann hoffentlich viel Freude machen wird bei den Philadelphia Eagles. Bei meinem Mock-Draft hat er mir auch Freude gemacht, sehe ich gerade, denn ich habe, wer hätte das gedacht, auf O-Line getippt und sogar auf einen Guard. Das heißt 2 Punkte.
Stark. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
5-4. Führung wieder.
Ja, 5-4 steht es, weil ich dachte, bei mir ist es noch nicht passiert in diesem Draft, dass die Eagles auf jeden Fall noch etwas auf Linebacker machen müssen. Ja, haben sie gemacht, wie wir wissen, nämlich gleich in der ersten Runde, was ja auch wiederum Howie Roseman so in der Form noch nie gemacht hat, aber man wird immer wieder überrascht vom guten Mann. Ich hatte Kobe King hier aus Penn State, dachte, sie holen sich den nächsten aus dem Vorgarten sozusagen ins Lincoln Financial Field. Von daher 5-4 für Flo.
Richtig gut. Richtig, nehme ich. Ich gucke gerade, wen ich hatte. Ich hatte Dylan Fairchild, glaube ich. 3. Runde, Bengals. Siehst du? Ja, den hatte ich. Dylan Fairchild. Also, Punkt für mich 5-4. Sehr gut. Okay. So, dann lass uns in Runde 6 gehen, Tim. In Runde 6 an 181. Oh, da gibt's eine schöne Geschichte und ein schönes Homecoming für Quarterback Kyle McCord, nämlich von Syracuse. Voll die schöne Geschichte. Der ist nämlich in der St. Joseph's Prep School in Philadelphia zur Schule gegangen. Hat als Kind sogar schon einen Touchdown im Lincoln Financial Field geworfen. Könnt ihr euch bei Instagram anschauen. Die Eagles haben es gepostet. Im College hat er vor allem im vergangenen Jahr richtig abgeliefert. 4.779 Yards in Syracuse. Das ist der aktuelle ACC Single Season Passing Record. 34 Touchdowns, aber auch 12 Picks. War auch sein einziges Jahr übrigens in Syracuse. Ist ja ein Ohio State Transfer. Jetzt also die Rückkehr nach Philadelphia. Die Eagles haben Kenny Pickett zu den Browns getradet. Die jetzt mit dem größten Quarterback-Room der Welt und Anbauproblemen. Wir haben viel und ausgiebig über Tanner McKee als Backup für Jalen Hurts gesprochen. Wir wissen aber auch, dass die Eagles immer daran interessiert sind, ihren Quarterback-Room ausgiebig zu füllen. Wie schätzt du den Pick ein?
Ja, ganz interessant. Also deine Feel-Good-Story, die gefällt mir auf jeden Fall ja auch sehr gut. Ich habe ja auch von Syracuse Football, habe ich auch ein cooles Familienbild gesehen, wo er noch ganz jung war und steht da mit seiner Family. Er hat offensichtlich noch 2 weitere Geschwister, zumindest zu diesem Zeitpunkt, vielleicht kamen leider auch ein paar dazu. Steht da im Lincoln Financial Field und hat ein McNabb-Trikot an. Also irgendwie auch ganz, ganz süß, dass er damals schon irgendwie auf Quarterback geschaut hat. Er wird, also brauchen wir uns nichts vormachen. Für mich ist Tanner McKee ganz klar die Nummer 2 und er wird mit Dorian Thompson-Robinson darum konkurrieren, wer wird die Nummer 3 werden. Er ist, und das ist der erste und ich denke auch der einzige in dieser Kategorie, fällt er eben nicht in das Segment rein der Athleten. Er ist nämlich kein toller Athlet, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Also das Running Game als mobiler Quarterback, da gilt er jetzt auf keinen Fall. Er ist auch nicht so gut, wenn er improvisieren muss. Ich meine, klar, sonst wäre er auch nicht so tief gefallen. Er hat aber ein sehr, sehr gutes Ballplacement, er hat eine sehr, sehr gute Pre-Snap-Antizipierung oder sehr gute Analytical Skills, eine Defense auch zu lesen. Das alles meines Erachtens befähigt ihn halt auch einfach nur ein dritter QB zu sein. Ob der Mann jetzt eine lange Zukunft in der NFL hat, wir wünschen es ihm alle, aber am Ende wird es darum gehen, ob er jetzt Dorian Thompson-Robinson verdrängen kann oder nicht. Ich sag mal, im Normalfall kommt das nie in Frage, aber wir haben es ja im letzten Jahr gesehen, auch da hat ja der QB3, nämlich Tanner McKee, dann doch rangedurft und rangemusst und hat sich ja auch einen Namen gemacht. Also von daher ganz, ganz spannend, aber zum Thema Feel-Good-Story müssen wir gleich noch die von dir geteaste Story rund um Cam Jurgens, seine Vertragsverlängerung auflösen.
Erzähl doch mal, wie viel Kohle nimmt er denn mit?
Ja, er nimmt auf jeden Fall für seinen neuen Vierjahresdeal eine ganze Menge an Kohle mit, nämlich 68 Millionen Dollar. Und davon sind auch knapp 40 Millionen Euro garantiert, nämlich 39,4. Und das bindet ihn jetzt quasi in den Philadelphia Eagles durch die 29er-Saison durch, also bis nach 2029. Und das sind auf jeden Fall für Philadelphia sind das ganz, ganz hervorragende News, weil damit haben sie einfach mal 80% der besten Offensive Line der NFL noch die nächsten 4 Jahre unter Contract. Also das ist ja komplett crazy. Lane Johnson bis nach 2028, Jordan Mailata bis nach 2028, Landon Dickerson bis nach 2028 und eben Cam Jurgens bis nach 2029. Und damit geben sie jetzt quasi für Mailata, Johnson, Dickerson und Jurgens 160 Millionen Dollar in Guaranteed Money aus. Also das ist schon bemerkenswert, das ist eine ganze Stange an Geld, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass natürlich auch diese Guaranteed Money zu einem gewissen Grad vom Owner hinterlegt werden muss bei der NFL, weil die NFL will wirklich auch sehen, hat die Franchise überhaupt dieses Geld, dieses garantierte Geld oder nicht. Dementsprechend musst du quasi upfront eine ordentliche Stange an Geld bei der NFL hinterlegen. Offensichtlich ist Jeffrey Lurie da gut betucht und das sei uns auch gegönnt als Philadelphia Eagles Fans. Aber von daher ganz, ganz tolle News, feel good. Wie gesagt, bis nach 2028 sind noch 4 von 5 O-Linern da. Ja, und vielleicht wurde jetzt ja das fehlende Puzzlestück, die Nummer 5, ja schon gleich mit getraftet.
Vielleicht. Und aus einer Feel-Good-Story wird eine noch viel besser Story, wenn man über Cam Jurgens spricht, weil er könnte sich ungefähr alles kaufen von diesem Geld und von dieser Vertragsverlängerung, aber er ist eigentlich eher daran interessiert, am Flughafen nicht länger in der Schlange zu stehen.
Ja, stimmt. Stimmt. Was er dieses TSA-Programm wollte er machen.
Ja, irgendwie so eine Fastlane ist das,
ja,
ne?
Genau.
Wo man dann einfach.
Ja,
das ist total gut. Es wird,
ja, aber
es
da sieht man schon, Dickerson kauft sich einen Rasenmäher, und er kauft sich den die Fastlane.
Das ist so cool.
Gute
das
Jungs.
Ist wirklich so cool. Okay, so, wir rechnen kurz und sehen, ich habe wieder gepunktet mit dem Pick von Kyle McCord. Ich hatte zwar Wide Receiver, aber demnach Offense war richtig. Einen Punkt gehe ich 6-4 in Führung.
Ja, ich hatte auch Wide Receiver, nämlich Nick Nash von San Jose State. Und dementsprechend steht es jetzt 6-5.
6-5. Ich hatte, warte mal, wen hatte ich? Ich hatte, hier. Caden Prather oder Prather von Maryland. Okay, also 6-5, dann warten noch 3 Sechstrunden-Picks auf uns in dieser Folge von Brotherly
Talk. Aber Flo, ganz kurz, bevor es nachher heißt Spielverschlimmerung und Schummelei von Tim, nach dieser Regel, deswegen sage ich es ganz bewusst vorab, wir haben jetzt ja quasi nur noch einen Pick, der mit in die Wertung geht, weil 7 haben wir schon quasi getippt. Das heißt, der Nächste entscheidet sozusagen.
Ja.
Ja, ne, wollte ich noch mal kurz für alle da draußen transparent noch mal klarstellen. Nicht, dass es dann heißt, Tim führt jetzt nach dem nächsten, nämlich weil er einen Kopftreffer hat mit 10-6 und dann ist es dann vorbei.
Hast du auf keinen Fall. Also was haben wir denn noch? Wir haben jetzt noch die 191, die entscheidet über alles, dann die 207 und die 209. An 191 im NFL-Draft 2025 geht ein ganz vielseitiger O-Liner, Miles Hinton von Michigan nämlich, 5 Saisons hat er am College gespielt, 20 Starts als Right Tackle und 11 Starts auf Left Tackle. Jeff Stoutland wird eine gute Idee haben, wo und wie er ihn einsetzt. Hast du auch eine gute Idee?
Ja, also ich bin auf jeden Fall auch sehr happy, dass du so einen Spieler noch so, so weit hinten kriegst. Wurde auch projiziert als 5-Runden-Pick von vornherein. Auch da natürlich wieder einen guten athletischen Score, den er da bekommen hat. War der 17-beste O-Liner. Das war ja eine sehr, sehr starke Klasse, wie wir ja wissen. Und die Produktion war jetzt im letzten Jahr bei Michigan nicht ganz so da bei ihm. Aber das ist ein guter Spieler. War tatsächlich auch Honorable Mention der All-Big Ten Conference. Hat 10 Spieler als Left Tackle gestartet, hat 2 Mid-Season-Spiele verpasst wegen einer Verletzung. Und das ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Seine Stärke liegen ganz klar in seiner körperlichen Konstitution, also quasi Größe, Armlänge, seine Masse, die er mitbringt, das ist stark. Er ist sehr, sehr beweglich, ist auch relativ schnell. Von daher bringt er erstmal alles mit, was man braucht, wo sich vor allen Dingen Stoutland natürlich für seine O-Line Academy sehr, sehr freuen kann. Und ja, ich denke, damit kann man sehr, sehr happy sein, weil jetzt könnte man sich natürlich fragen, als Eagles-Fan, oder ich meine, als Eagles-Fan weiß man natürlich die Antwort darauf, aber als jemand, der vielleicht nicht so eng mit den Eagles verbunden ist oder verkordelt, warum nehmen jetzt die Eagles denn schon wieder einen O-Liner? Ne? Also der O-Line-Raum ist doch vollgestopft, warum muss da jetzt noch einer rein? Und Flo und ich, wir sagen es ja immer wieder, man kann einfach nicht genug O-Liner und D-Liner haben. Und wir wissen es alle, es dauert, das haben wir immer wieder gesehen, es dauert 1, 2, manchmal auch 3 Jahre, bis jemand einfach auf diesem NFL-Niveau ist. Deswegen, ich bin ein großer Fan davon, auch wenn es vielleicht viele Fans oftmals langweilig finden, wenn man O-Line und D-Line nimmt und kein Skill-Position-Spieler. Ich finde es super und freue mich darüber.
Ja, ich freue mich auch darüber und es ist auch perspektivisch sicher eine gute und wichtige Entscheidung. Wir haben ja noch ein paar Picks vor uns, Tim. Da geht es auch nochmal um diese Positionsgruppe und das passiert sicher nicht ohne Grund bei den Philadelphia Eagles. Aber du, der Trommelwirbel ist so laut, ich kann es jetzt auch kaum noch aushalten. Ich habe gerade nachgeguckt und mit großer Enttäuschung festgestellt, ich hatte Linebacker an dieser Position. Heißt, es bleibt bei 6-5. Und du, Kopftreffer?
Ja, ich sag mal, auch da hat die Trüffelnase vom Trüffelschwein Tim wieder zugeschlagen. Scheiße. Und hat einen O-Liner errochen. Das gibt nämlich 2 Punkte, Flo, sogar für mich.
Und weil dann gewinnst du das Ding 7-6, oder was?
Ja, absolut, absolut. Wow. Clay Webb von Jacksonville State hat mir den Sieg im diesjährigen Draft-Tipp-Spiel gegönnt. Vielen Dank, vielen Dank. Und das Allerschönste ist, dass ich mir jetzt nicht mehr ein Jahr lang von Flo anhören muss, was für ein großartiger Mock-Draft-Tipper er ist.
Ach, also jetzt bitte. Das habe ich doch nicht ein einziges Mal in diesem Jahr gesagt.
Ja, aber mir hat schon gereicht bei den Draft-Vorbereitungsfolgen. Ja. Von daher.
7-6. Hey, so. ich reich dir die virtuelle Hand. Glückwunsch, mehr als verdient. Dankeschön. Du bist halt auch ein Veteran in diesem Game, weißt du? Ich bin auch noch Rookie. War ja erst mein zweites Mal hier. Insofern, also, dass ich 6 Punkte mache, damit bin ich ganz zufrieden. Kein Kopftreffer, ja. Das können wir besser, finde ich.
Ja,
also, das muss nächstes Jahr besser werden. Aber verdienter Sieg und der Wanderpokal, von dem wir letztes Jahr übrigens gesprochen haben und den es immer noch nicht gibt, den sollte es dann bald geben und der geht dann Richtung Frankfurt.
Vielen Dank und dann sind wir sehr gespannt darauf, wer uns quasi aus der Community geschlagen hat. Wir sind uns fast sicher, dass das jemand geschafft hat, weil auf der anderen Seite, wir haben ja schon vornherein gesagt, wahrscheinlich werden es keine oder wenn überhaupt nur ein Kopftreffer sein in der ersten Runde vielleicht, wobei auch das war natürlich irgendwie jetzt schwer vorherzusehen. Diese Draft-Klasse war einfach schwierig. Ne? Nach Position 10 konnte ja alles passieren. Das haben wir auch.
Das ist so.
Ist auch passiert. Von daher, wir sind gespannt. Schickt uns, wie gesagt, gerne eure Auswertung zu. Und dann gucken wir doch mal, ob jemand Flo und mich eingeholt hat. Und wir hoffen es. Weil umso mehr natürlich Community-Know-how da ist, umso besser.
Danke für eure Tipps und Glückwunsch an dich, Tim. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Die 191, also kurzer Blick nochmal zurück. Miles Hinton von Michigan, Offensive Liner, von einem potenziellen Swing-Tackle zu einem, der vorwiegend Right-Tackle gespielt hat am College, bei den Texas Longhorns nämlich. Cameron Williams geht an Position 207 zu den Philadelphia Eagles. Der nächste O-Liner und damit ist neben einer guten O-Line-Tiefe spätestens jetzt, und darauf wollte ich hinaus, einigermaßen klar, Stoutland guckt schon so langsam auf einen potenziellen Nachfolger für Lane Johnson, richtig?
Ja, definitiv, weil er 15 Spiele gestartet hat als rechter Tackle. War tatsächlich auch der Finalist für den sogenannten Joe Moore Award für den Nation's Top O-Liner. Wurde er dann nämlich aus Texas benannt für. Spricht offensichtlich für ihn, seine Leadership Skills, hat eine gute Production gehabt. Tatsächlich der neuntbeste Offensive Tackle des Drafts in 2025. Da sieht man schon, auch da ist Potenzial durchaus vorhanden. Gilt auch als wirklich, wirklich guter Pick für die Zukunft. Bringt eigentlich, sage ich mal, alles mit. Also bringt viel Masse mit. Er hat gute Hände. Er ist jemand auch, der gut die Edge Rusher rund um die Pocket platzieren kann. Das heißt also, die brechen nicht durch. Ja, hat natürlich noch ein bisschen Arbeit am Upper Body, wie es heißt, hier zu tun. Hat so ein bisschen in den Knien, ist er noch nicht so ganz fest. Also das ist ein Projekt, was hier sich die Eagles gesichert haben. Aber ich sag mal, auf Basis seiner körperlichen Konstitution, ein super spannendes Prospekt.
Du, und kleine, nicht ganz unwichtige Randnotiz noch dazu, zum Impact von Jeff Stoutland und zu diesen vielen O-Linern und zur Einordnung insgesamt. Der All-Pro Left Tackle der Eagles ist ein ehemaliger Rugby-Spieler und ist ein Siebtrunden-Pick. Das muss man auch mal sagen.
Ja. Ne?
Also, die kriegen das schon hin und ein tiefer O-Line-Room kann und wird niemals schlecht sein, vor allem nicht bei den Philadelphia Eagles und bei Jeff Stoutland.
Und vor allen Dingen vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wir haben ja eben auch schon das Zahlenwerk erwähnt. Die Eagles haben ja wirklich sehr, sehr viel Geld ausgegeben für die eben vier genannten O-Liner. Und dementsprechend macht es hochgradig Sinn, hier auch wirklich günstigere, jüngere Leute in der Hinterhand zu haben, weil natürlich du nicht das komplette Geld irgendwie auf die O-Line werfen möchtest. Von daher ist es strategisch sehr klug. Klar, werden nicht alle der nächste Mailata werden, aber wenn du dir halt ein paar von den Jungs halt holst, dann wird da, es steigert das schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass mit gutem Coaching, du hast ja schön rausgearbeitet, dass mit gutem Coaching da zumindest mal einer oder auch zwei das Potenzial haben sollten.
Williams übrigens auch verletzungsgeplagt, zumindest ein wenig. Der ist am Fuß operiert worden. Wir sind gespannt, wie er sich dann macht bei den Eagles. Und damit sind wir dann beim letzten Pick in diesem Draft für Howie Roseman, für Jeffrey Lurie und für Nick Sirianni. An Nummer 209 entscheiden sie sich für Edge Rusher Antoine Powell Ryland von Virginia Tech. Super Pick, wie ich finde, denn du kriegst hier einen richtig produktiven Pass Rusher spät in Runde 6. 16 Sacks letzte Saison, 25,5 in den letzten zwei Jahren. Schöner Abschluss dieses Drafts, den du mit Jahad Campbell ja aufgemacht hast und jetzt mit Paul Ryland zumachst. Keine so schlechte Idee, nachdem du Josh Sweat und Brandon Graham verloren hast.
Ja, finde ich auch. Sehr, sehr schöner, sehr, sehr spannender Pick. Ist nicht so ganz schnell, wie jetzt, sage ich mal, andere Pass-Rusher. Aber auf der anderen Seite, du hast es gesagt, so eine Production kommt halt nicht von ungefähr. Also von daher scheint er wohl auch eine extrem gute Technik zu haben. Er war der sechstproduktivste Edge-Rusher des diesjährigen Drafts. Von daher klingt es für mich auch alles erstmal sehr, sehr spannend.
Und dann sind wir durch. Kurz noch zur Bewertung dieses Drafts, Tim. PFF hat den Eagles Draft mit einem A bewertet. Vor allem wegen der Verpflichtung von Jahad Campbell und von Safety Andrew Mukuba. Wir haben es angesprochen, dann in Runde 2. Ein A gab es auch für die Titans, die Seahawks, die Patriots, die das gut gemacht haben, wie ich finde, die Raiders, die Chiefs und die Ravens. Ein A+, also noch ein Stück besser, gab es nur für die Cardinals, die Panthers und die Dallas Cowboys. Was gibt's von dir für ein Grade?
Es ist wirklich schwer, weil wir hatten es ja schon gesagt, wir kennen natürlich gerade hinten raus, es ist extrem schwierig, die Spieler wirklich ganz genau einzuschätzen. Da müssen wir uns ja so ein bisschen auf die Experten verlassen. Mir gefällt der, also was mir, und ich hatte es ja schon gesagt, mein absoluter Lieblingspick ist Ty Robinson, der Defensive Tackle, den wir in der vierten Runde an Position 111 genommen haben. Jahad Campbell, bin ich super gespannt drauf, dass man jetzt mal so ein ganz, ganz explosiven Linebacker daneben Zach Bourne hat. Nakobe Dean ist auch ein absoluter Leader, aber so ein Monster noch, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das wird ja auch so ein bisschen Michael Parsons in Verbindung gebracht, so vom Playing-Style.
Aber stell dir mal vor, der ist gesund und bleibt gesund und ist wirklich so explosiv und bringt das aufs Feld, was man von ihm als Athlet erwartet. Der neben Zach Bourne, das wird sowas haben wir ja ewig nicht gesehen bei den Eagles.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Die zwei Picks, die eben genannten, Ty Robinson und Jared Campbell, das finde ich überragend. Ich habe halt diese zwei Fragezeichen, aber die würde ich, das wird, also ich nehme es vorweg, ich gebe dem Draft eine A-. Also ist ein sehr guter Draft, aber ich habe ein paar Runzler und die Runzler machen einfach das kleine Minus. Ist immer noch ein sehr guter Draft, weil, wie gesagt, ich war jetzt kein großer Fan vom undersized Corner McWilliams. Mukuba, wie gesagt, fällt mir schwer einzuschätzen, aber seine Vergleichbarkeit mit CJ Gardner-Johnson finde ich interessant. Von daher stelle ich mir einfach mal vor, dass er genauso gut ist wie CJ Gardner-Johnson. Dementsprechend sind wir beim A. Wie gesagt, McWilliams mit den undersized Corner, da habe ich ein bisschen Fragezeichen, weil das ist der vierte Pick der Eagles, in der fünften Runde zwar, aber der vierte Pick. Und da weiß ich nicht, ob vielleicht noch irgendwas Interessanteres da gewesen ist, aber close the eyes and trust Howie, sag ich mal. Also ich gebe dem ein A-. Und du?
Ja, also ich halt von diesen Rankings erstmal nichts. Deswegen habe ich dich gefragt. Ich kann das auch nicht einschätzen, wie auch. Ich finde das wahnsinnig schwierig. Du kannst ja nur nach Tape gehen und nach dem, was du so gesehen hast. Und da reihe ich mich mit dir ein. Ich bin aber auch genauso wie du niemals skeptisch bei Howie Roseman. Der wird keine großen Fehler machen, wird wissen, was er tut, nach Rücksprache mit allen Gewerken. Insofern alles gut. Jahar Campbell, dass der gekommen ist, finde ich großartig. Und nochmal, wenn der funktioniert und gesund ist, wird das wirklich sehr, sehr helfen. Ich habe so ein bisschen Skill-Positions offensiv vermisst. Ich hatte ja schon mit einem Tight-End gerechnet und deswegen ist bei mir eher jetzt gerade das große Fragezeichen, was passiert mit Dallas Goedert. Und ja, die Aussage, er ist Teil des Teams, bezieht sich wahrscheinlich eher auf heute in unserem Fall 28. April 2025. Insofern weiß ich nicht so sehr, was ich davon halten soll. Also mir hätte das gut getan, vielleicht noch irgendwie Skill Position offensiv da zu sehen, Tight End oder Wide Receiver. Das haben wir jetzt nicht. Da ist man eher auf Nummer sicher gegangen. Die Tiefe im O-Line-Room finde ich total gut und richtig. Deswegen bin ich zufrieden. Und was das wirklich bedeutet, sehen wir dann in 1, 2 oder 3 Jahren wahrscheinlich erst.
Ja, das stimmt. Hast du noch was Interessantes zu den Undrafted Free Agents? Weil das da draußen vielleicht kurze Einordnung, das wisst ihr ja auch, das sind einfach Kandidaten, die du dir einlädst. Flo kann gleich noch was zu sagen, wie viele man eigentlich von denen nehmen darf, die man sich einfach nochmal dazu packt, um einfach dann auch im Training Camp nochmal ein bisschen zu gucken, ist da vielleicht doch jemand irgendwie durchs Sieb durchgerutscht von allen Teams, wurde nicht erkannt. Ist dir da jemand aufgefallen? Und vielleicht kannst du mal was dazu sagen, hätten dich jetzt die Eagles auch vielleicht einfach mal 30 von denen holen können, um zu gucken, ob da jemand dabei ist?
Also bei diesen UDFA-Deals ist es ja tatsächlich so, nach dem Draft, wenn du eben ungedraftet bist, gehst du als Free Agent sofort auf den Markt, hast dann das große Glück, dass du ja auch mit Teams sprechen darfst, insofern auch ein Mitspracherecht hast und nicht dem Draft sozusagen und der Franchise, die dich dann pickt, ausgeliefert bist. Die Eagles haben ja, wie angesprochen, 10 Spieler im NFL-Draft ausgewählt. Vor dem Draft hatten die Eagles 71 Spieler auf ihrem 90-Mann-Roster. Dazu gehört allerdings auch Offensive Tackle Lakin Vakalahi. Der stammt aus dem IPP-Programm, Tim. Damit hast du sozusagen ja einen Practice-Squad-Spot mehr zur Verfügung. Heißt, die Eagles hatten also 20 Plätze auf ihrem Roster vor dem Draft. 10 sind gedraftet. Jetzt hast du also noch 10 undrafted Free Agents, die du signen kannst. Im Moment, ich habe vorhin mal nachgeguckt, sind davon schon 7 weg. Und zwar diese hier. Können wir kurz durchgehen. Montrell Johnson, Running Back Florida. In 3 Saisons für 2200 Yards gelaufen, 5,5 im Schnitt. Hat letztes Jahr mit einer Knieverletzung zu kämpfen gehabt. Jetzt kämpft er um einen Roster-Spot bei den Eagles. Also Running Back. Montrell Johnson, dann noch ein Johnson und zwar Brandon Johnson, Safety, guck mal, der nächste Safety von den Oregon Ducks, der war ein Duke-Transfer, Duke ist doch eher eine Basketballschule, dachte ich.
Ja.
Letztes Jahr 8 Spiele gestartet, 45 Tackles, 4,5 for loss, 1 Pick, nicht gepickt im Draft, aber als undrafted Free Agent gesigned von den Eagles. Nummer 3, Maxon Hook. Noch ein Safety, diesmal von der University of Toledo, 7 Picks in den letzten 3 Jahren. Dann nochmal von den Toledo Rockets, ein Linebacker, Lance Dixon, 46 Tackles letztes Jahr, 6 davon für Raumverlust. Davor hat er unter anderem auch für Penn State gespielt, das kann ja kein schlechtes Zeichen sein. So, dann haben wir noch einen Running Back, Tim, Sean Derrick Powell von Central Arkansas. Der ist cool, der ist total undersized. Der ist 1,70, wiegt so viel wie ich. Na, ich bin ein bisschen schwerer, 83 Kilo. Aber der ist letztes Jahr für 1300 Yards und 14 Touchdowns gelaufen. Außerdem hat er noch 36 Pässe gefangen für 318 Yards und 3 Touchdowns. Super explosiv, aber eben total klein.
Ja, das ist dann vielleicht der nächste Giants-Killer, wenn dieselben kleinen Fußstapfen tritt. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also mir ist vor allen Dingen einer aufgefallen bei diesen ganzen UDFAs und das war Holland Pierce, der Offensive Tackle.
Den habe ich jetzt, ja.
Ja, okay. Und mir ist aufgefallen, also klar, also bin ich auch da ganz ehrlich an der Stelle, von Rutgers kam der junge Mann, kannte ich ihn vorher nicht. Also ich muss sagen, O-Liner am College, da kann ich jetzt nicht irgendwie alle aufzählen. Und der ist mir deswegen aufgefallen, weil die Eagles ihm, und du hast ja auch schon gesagt, die dürfen miteinander sprechen, und da ist auch eine gewisse Verhandlungsspielmasse dabei. Und zwar mit Blick auf die Guaranteed Money, die jeder von diesen Undrafted Free Agents bekommt. Und da erhält nämlich Holland Pierce $180,000 garantiert. So, dann dachte ich erstmal, okay, das ist viel Geld, aber was sagt mir das jetzt? Sagt mir erstmal gar nichts. Dann habe dann mich ein bisschen schlau gemacht und dann gesehen, und das finde ich faszinierend, die NFL regelt ja alles, weil sie möchte ja dieses Chancengleichgewicht haben und das soll auch keiner bevorzugt werden. Das heißt, in Anführungszeichen, cash-ärmere Franchises, ich habe es ja gerade gesagt, du musst das Geld hinterlegen, cash-ärmere Franchises sollen da nicht benachteiligt werden, sodass jedes NFL-Team in Summe für die Undrafted Free Agents nur $210,000 ausgeben darf. Das heißt, die Eagles haben einfach mal 85% von ihrer gesamten Guaranteed Money auf diesen einen Spieler, Holland Pierce, geworfen. Und das ist für mich mal ein ganz, ganz krasses Zeichen, dass Jeff Stoutland hier unbedingt nochmal diesen Mann haben wollte für seine O-Line Academy.
Ich weiß warum. Der ist 2,3 Meter. 154 Kilo. Und hier, du hast doch vorhin über Wingspan gesprochen.
Ja.
Der hat eine Wingspan von, da müssen wir jetzt rechnen, ich glaube 88 Inches.
Okay, krass.
Das sind halt 2 Meter und, ne? 2 Meter, warte mal.
Ja, ich hab's vorhin gesehen. Vorhin hatten wir bei ein paar Leuten, die ich hier auf meinem Zettel hatte, so 77 Wingspan.
Hier, 2,23.
Also was für ein Typ. Also die Wingspan, nur um euch das mal vor Augen zu führen, falls ihr gerade zu Hause seid, schaut euch mal eure irgendwie Zimmertür oder Haustüre an. Das ist ungefähr seine Wingspan. Das ist ja komplett verrückt.
Ja, ich glaube, der ist gut. Also ja. Holland Pierce, Offensive Tackle, Rutgers, 2,3 Meter, 154 Kilo, massiver Typ und hoffentlich hat er einen massiven Impact auf den Erfolg der Philadelphia Eagles. Und dann haben wir noch endlich ein Wide Receiver, Taylor Moran, Wake Forest. All-Time-Leading Receiver übrigens bei Wake Forest mit fast 3000 Yards. Dazu ein richtig guter Punt-Returner mit, pass auf, 17 Yards im Schnitt letztes Jahr. Punt-Return, 17 Yards.
Wow.
Also nicht schlecht, oder?
Das ist
oder?
Spannend. Auf jeden Fall, ja. Das ist wirklich spannend.
So, das also der aktuelle Stand. 28. April abends, nachmittags, der Undrafted Free Agent Signings. Wer weiß, ob da noch was dazukommt, aber darüber halten wir euch natürlich dann auch zum Beispiel bei Instagram auf dem Laufenden. Das war's dann vorerst. Ne? Nur noch zwei Sätze zum bevorstehenden White House-Besuch, Tim. Jalen Hurts hat sich im Interview gar nicht geäußert, fand ich ziemlich bezeichnend. Ob er da hingeht oder nicht, was meinst du, geht er hin?
Ich weiß es nicht, ich freue mich eher über das Thema der City Connect Trikots, aber da können wir gleich drüber reden.
ja, hast doch recht.
Ja, ich meine, soll jeder da hingehen. Ich meine, unabhängig davon wird sich vielleicht auch der eine oder andere sagen, selbst wenn ich kein Trump-Fan bin, habe ich einfach hier die Chance, mal das Weiße Haus von innen zu sehen.
Ja.
Deswegen vielleicht auch die ganze, in Anführungszeichen, Kontroverse um Barkley, ne, der jetzt irgendwie da auch mit dem Air Force One-Helikopter und so mitgeflogen ist. Keine Ahnung, ich meine, ja, muss man das machen oder nicht? Das will ich auch gar nicht beurteilen. Du hast es ja auch schon gesagt. Aber vielleicht wollten einfach die Jungs auch mal die Chance ergreifen, mal so ein Erlebnis zu haben, wovon du vielleicht noch deinen Enkelkindern erzählst, weil das natürlich jetzt trotzdem nichts, unabhängig davon, wer da gerade drin sitzt im Weißen Haus oder auch wer da mitfliegt, dass du es einfach mal gemacht hast.
Zum Glück sind wir ein Football-Podcast und kein Podcast, der sich mit Politik auseinandersetzt. So, dann erzähl noch mal, was hat's mit den Trikots auf sich?
Ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil das kennt ihr ja auch von der NBA, ihr kennt es auch vielleicht von der Major League Baseball. Dort haben ja die Ligen ein sogenanntes City Connect Design. Ja, das heißt, ähnlich wie wir es schon bei, also in der NFL, da gibt es so mal so ein Color Rush, dann gibt es ja auch mal die Retro-Trikots. Und es gab aber nie in der Form, zumindest nicht mir bekannt, in der Form diese City Connect Trikots, die wir aus den anderen Sportarten kennen. Und da verschwindet dann typischerweise der Name. Also was weiß ich, bei den 76ers ist das 76ers dann nicht drauf oder bei den Philadelphia Phillies steht dann nicht Phillies drauf, sondern zum Beispiel aktuell das City Connect Trikot der Phillies, mit dem sie auch diese Saison spielen, da steht dann Philly, also auch mit einem Y und das Symbol ist dann quasi nicht das P von den Phillies, sondern tatsächlich die Liberty Bell und das finde ich ziemlich cool, das hat einen Charme, die Farben sind da auch ganz anders, also beispielsweise die Phillies haben ja eigentlich ein rot-weißes Trikot und haben das City Connect ist dann blau, schwarz, neongelb, sieht abgefahren aus und das freut mich extrem, denn die NFL hat gesagt, es gibt jetzt das sogenannte Nike Rivalries Programm für die NFC East und beziehungsweise für die NFL und die NFC East ist dieses Jahr in 2027 ist die NFC East dann Teil dieses Programms. Deutet natürlich darauf hin, dass es nicht die erste Conference vielleicht ist und ich habe es einfach nur in meiner ignoranten Art und Weise immer nur auf die NFC East zu schauen, bei anderen Teams nicht gesehen. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut, dass jetzt auch in der NFL, zumindest für mich erkennbar und definitiv bei den Eagles jetzt zum ersten Mal, auch da das City Connect Trikot kommt. Und ich bin extrem gespannt, weil Flo, ganz ehrlich, ich meine, wir kennen doch die Eagles eigentlich nur mit einer Green, Weiß oder auch in Schwarz. Jetzt stell dir mal vor, keine Ahnung, die kommen ähnlich wie die Phillies mit dem dunkelblauen Jersey mit neongelben Nummern. Also das wäre abgefahren, oder?
Sorry, ich musste gerade kurz meinen Kontostand checken. Und außerdem steht bei mir noch Kelly Green auf der Liste.
Ja. So, also das musst du auf jeden Fall auch kaufen.
Du, aber am Ende ist es für mich ja nur, ich gucke hin und sage, yo, das ist es oder das ist es halt nicht. Ne? Deswegen ist das noch sehr Glaskugel an dieser Stelle. Aber ich freue mich drauf. Du, immer wenn's Neuigkeiten zu Jerseys und so, da kennst du mich, ich bin hier Fashion Flo. Ne? Also absolut. Ich bin sofort dabei.
Und interessante Info für euch da draußen noch, dieses City Connect Trikot wird dann natürlich zu den aktuellen zugelassenen Trikots wird darin eingeführt und dann bleibt es dort für 3 Jahre. Das heißt, es ist nicht nur so eine One-Off-Geschichte für 2027, sondern wir werden 27, 28, 29 sehen und da lohnt sich doch Flo so ein Merch-Kauf definitiv.
Das auf jeden Fall. Und bis dahin habe ich auch noch ein bisschen Zeit, an meinem Kontostand zu arbeiten. Das war's dann für diese Woche mit dem Brotherly Talk, mit der großen Draft-Analyse und mit dem Gewinner des großen Philadelphia Eagles Mock Draft 2025, Tim Jäger. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Tim. Hast du richtig gut gemacht. Danke, Leute, dass ihr zugehört habt. Danke, Tim, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer cool mit dir, auch nach stolzen 33 Folgen mittlerweile vom Brotherly Talk. Grüße nach Manchester und in die weite Welt, egal wo ihr seid. Danke, dass ihr den Brotherly Talk hört. Macht's gut, bis bald und go Birds.
Go Birds.